Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wenn nach dem Tod eines Musikers Alben erscheinen, ja, die hört man immer mit einem bestimmten Filter. Entweder glaubt man, naja, die Erben, die wollen nochmal Kasse machen, oder wenn man eben Riesenfan ist, dann verzeiht man eben so kleine Fehler und keiner traut sich dann zu sagen, ach, da sollen doch nur Reste verwertet werden. Das könnte so sein bei dem Album von Mac Miller, dem amerikanischen Rapper und Songschreiber. Könnte man im ersten Moment denken, da ist jetzt ein posthumes Album erschienen. Vor 2 Jahren ist er einen leider traurigen Drogentod mit 26 gestorben und jetzt kommt nochmal ein Album raus und dann denkt man, naja, ist das jetzt Restüberwertung oder nicht? Aber es ist mehr als nur ein klassisches posthumes Album, wie wir gleich hören werden. Ich bin im Gespräch mit einem Musikjournalisten, verschaffen uns erstmal einen kleinen Eindruck. Mac Miller, so klingt dieses Album Circles Good News, dieser Track. And all I do is say sorry. Half time, I don't even know what I'm saying it about. Good news, good news, good news, that's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down. When I'm flying, oh, it make 'em so uncomfortable, so different. What's the difference when it ain't that bad? It could always be worse. I'm running out of gas, hardly anything left. Mehr als nur Hip-Hop, das hat die Schwäbische Zeitung notiert über das neue Album von Mac Miller und darüber reden wir jetzt mit Juri Andresen, der hat sich damit auseinandergesetzt. Hallo und guten Tag.
Hi, freut mich.
Juri, für alle, die Mac Miller vielleicht nicht kennen, sagen Sie uns doch kurz erstmal, was ist das für ein Mann und warum war der so bedeutend?
Ja, den meisten ist Mac Miller erstmals Ende der Nullerjahre in Erscheinung getreten, als, ja, man kann sagen, Highschool-Rapper, der zwei EPs und Mixtapes veröffentlicht hat. Er hat über Nike-Schuhe, Tiefkühlpizza, Kiffen gerappt, also irgendwie auch die Themen, die ja, ein Teenager in diesen Jahren so begleiten, also relativ harmlos eigentlich, wurde damit aber relativ erfolgreich. Sein erstes Debütalbum, das 2011 kam, Blue Slide Park, war ja kommerziell auch dann super erfolgreich. Es war das erste Independent-releaste Album, das die Chartspitze erklommen hatte seit 15 Jahren. Das wurde zwar von Fans sehr, ja, angenommen und gefeiert, allerdings von Musikkritikern, die sich da zum ersten Mal mit ihm auch richtig beschäftigt hatten, also außerhalb dieser Hip-Hop-Bubble. Von denen wurde das eigentlich komplett verrissen. Es wurde als despektierlich als Thread-Rap bezeichnet, also harmlose Larifari-Musik. Ab da gab es eine sehr krasse Diskrepanz zwischen seiner eigenen Selbstwahrnehmung als Künstler, als den er sich immer gesehen hat. Er hat Gitarre gespielt, er hat Schlagzeug gespielt, er hat sich immer als Musiker begriffen. Von daher war das extra hart für ihn, dass er praktisch so ja, als corny white dude abgestempelt wurde und seine Musik als inhaltslos. Er hat dann auch eine Drogensucht, eine Handfeste entwickelt. Ja, das hat viel mit ihm gemacht und mit seiner Musik. Also die Musik wurde ab da sehr viel kryptischer, sehr viel mehr nach innen gekehrt, aber auch eklektischer. Money, I'm hunting it down, planting the seeds, working it, watching it grow. I got so many ways I could make money, I'll always be straight, I just thought you should know. Been on my grind, taking what's mine, I got my eyes on the throne. I'ma be fine, no matter the time, we all go along with the show.
Und was hat ihn denn trotz seines kurzen Lebens, er ist mit 26 verstorben, denn als Musiker so wichtig gemacht?
Ja, wie ich schon angedeutet hatte, also er war eine Bezugsperson für viele, für eine ganze Generation eigentlich. Und man konnte bei ihm einfach im Laufe seiner ganzen Karriere miterleben, wie er sich gewandelt hat als Mensch und was für eine Entwicklung, was für eine bedeutende Entwicklung er als Musiker auch gemacht hat.
Wir haben ja vorhin schon ein kleines Stückchen gehört. Interessantes Album. Natürlich ist er Rapper, aber eigentlich auch Songschreiber. Ich hatte manchmal den Eindruck, wann fängt er denn eigentlich mal an zu rappen? Juri Andresen, was sind denn Ihre Höreindrücke von Circles, diesem Album?
Ja, irgendwie ist es die logische Konsequenz seines künstlerischen Werdegangs. Es ist ja so das Companion-Album zu Swimming, seinem letzten Album, das dann posthum auch für einen Grammy nominiert wurde. Und ja, inhaltlich gleicht sich da vieles, allerdings musikalisch baut er noch mehr Brücken ab, probiert noch mehr, lässt seiner Stimme noch mehr Raum. Du hast es gerade gesagt, er singt eigentlich mehr, als dass er rappt. Es ist eigentlich überhaupt gar kein Rap-Album mehr. Das hat mit Divine Feminine von 2016 schon angefangen, dass da sehr viele Jazz- und Funk-Einflüsse drin waren, Neo-Soul. Ja, es ist viel mit oder fast ausschließlich mit Live-Instrumentierung entstanden. Ja, also irgendwie wurde dann Werk doch vollendet.
Wir können ja noch ein kleines Stückchen hören. Hier ist Mac Miller, Everybody. Ein Ausschnitt aus Mac Millers posthum erschienenem Album Circles. Ich bin weiterhin im Gespräch mit dem Musikjournalisten Juri Andresen. Juri, wie ist denn das mit den posthumen Alben? Meist hört man die ja doch immer mit so einem Filter, weil man dann ein paar Schnitzer vergibt. Es geht ja hier letztlich um jemanden, der verstorben ist und dem möchte man dann natürlich auch nicht wehtun. Warum ist dieses Album Circles doch ein bisschen anders als andere posthume Alben?
Ja, posthume Alben haben ja oft das Problem, dass sie reingesteckt werden in so eine profitorientierte Vermarktungsmaschine und praktisch einfach Songschnipsel, die vor dem Ableben der Künstler entstanden sind, irgendwie halt verwurstet werden. Ein gutes oder schlechtes Beispiel in dem Fall ist das letzte Album von XXXTentacion, auch ein Rapper, der verstorben ist vergangenes Jahr, der auch eigentlich als Künstler wahrgenommen wurde und nicht nur mit Rap tatsächlich assoziiert wurde. Und dessen Album ist leider dann verkommen zu ja genau dem, was ich gerade gesagt habe. Also 25 Tracks mit unzähligen Features. Bei Circles ist das auf jeden Fall anders. Das habe ich auch so ein bisschen rausgehört bei der Listening Session, als ich Anfang November in den Abbey Road Studios das Album erstmals hören konnte und dann auch so eine Podiumsdiskussion zwischen John Bryan,
Produzenten.
Genau, der Albumproduzent, der auch Swimming verantwortet hat, seinem Manager, also Mac Millers Manager und einem A&R von Warner, die hatten da so ein bisschen in intimem Rahmen über das Album gesprochen und da konnte man sehen, wie vorsichtig mit diesem Material umgegangen wurde, wie sehr das Bestreben da einfach da war, wirklich ein Werk zu vollenden im Sinne von Mac Miller und die Familie hatte dann letzte Woche das Album ja auch angekündigt. Also das war alles im familiären Rahmen und tatsächlich, so hätte er es wohl auch gewollt.
Ja, da stellt sich dann nur noch die Frage, was wäre mit ihm geworden, wenn er überlebt hätte? Also was meinen Sie, wo wäre Mac Miller noch hingegangen, wenn er noch hätte weitermachen können?
Man kann es nicht wirklich sagen, weil er sich im Laufe seiner Karriere irgendwie immer neu erfunden hat. Aber ich denke, er hätte noch mehr den Anspruch verfolgt, ein Musiker zu werden, den man mit keinem bestimmten Genre einfach assoziiert. Ich glaube auch, dass sein ganzes Schaffen seit 2012, 2013 so ein bisschen eine Mission auch verfolgt hat, in eigenem Sinne, dass die Welt ihn endlich sieht als den Musiker, als den er sich selbst gesehen hat. Und von daher wäre es da wahrscheinlich noch experimenteller, noch eklektischer geworden.
Ein unglaublich interessantes Album, Circles, das posthume Album des Rappers, Songschreibers. Es ist ein rappender Musiker, ein musizierender Rapper, Mac Miller. Und Einschätzung waren das von Juri Andresen. Herzlichen Dank.
Dankeschön.